Aber irgendwann hat man ein Problem, ne? Solange ich stark wachse, wird das alles übertüncht. Aber wie dem ist es zu groß oder mein Margen nicht mehr so, wie ich es haben will, dann fehlt was.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 56, Dr. Ralf Roman Rietz. Ralf hat in den letzten 20 Jahren in China gelebt und gearbeitet. Er hat sowohl bei den internationalen Firmen sowie aber auch lange Zeit für chinesische Familienunternehmen tätig. Die wichtigen Chemiestandorte Chinas kennt er gut. Auch die Geheimnisse, wie man erfolgreich Geschäfte in China aufbaut sowie stabil weiterentwickelt. Hallo Ralf, grüß dich.
Hallo, Xiaolong.
Du bist in Tianjin. Wie viele Einwohner hat Tianjin?
Oh, ja. Oh, Tianjin ist eine wunderschöne Stadt, hat ungefähr 10 Millionen Einwohner.
Das ist etwas mehr als Österreich, sage ich mal. Das ist ja, vielleicht 2 Millionen mehr als Österreich. Österreich hat gestern über 12.000 Infizierte. Wie viel hat Tianjin?
Boah, verfolge ich kaum, also null. Aber alle passen auf, ne? Es gab ja jetzt wieder ein paar andere Fälle in China. Das heißt also, hier gibt es dann auch so ein paar Regeln, dass man, wenn man rausgeht, halt möglichst mit Maske. In einigen Geschäften ist das auch vorgeschrieben. Offizielle Gebäude, na klar, ne? Und Fiebermessen, Bus, Taxi oder sowas, hat alles eigentlich nur mit Maske. Deswegen ist das hier alles kontrolliert, ne?
Ja, du Glückliche. Und wir in
Genau.
Europa aktuell müssen total aufpassen. Und aber heute wollen wir eher über deine Erfahrungen in China sprechen. Und zwar, wie bist du überhaupt nach China gekommen?
Ah, das ist eine interessante Geschichte. Ich bin sehr Asien interessiert. Und hatte meine Karriere in Asien 1993 begonnen, als Postdoc, als Forschungsstipendiat in Japan. Hatte dort 2 Jahre verbracht, dann war wieder 2 Jahre zurück, in Deutschland in der Forschung und wollte nachher mehr, in die Industrie gehen. Es hat sich dann so ergeben, dass ich dann von einem deutschen Konzern aus, direkt von deren Niederlassung in Japan, eines Tages ein Angebot oder einen Anruf bekommen hat und später noch gleich ein Angebot. Und so bin ich wieder zurück nach Japan gegangen.
Und das
Zu dem auch,
war
ja.
das Jahr 2003, so wie ich jetzt erfahren habe in unserem Vorgespräch. Was waren für dich die krassesten Eindrücke im 2003, als du von Japan nach China gekommen warst?
Es gab keine große Umstellung, insofern, weil ich sehr offen bin für andere Kulturen, ne? Aber der Unterschied zwischen Japan und China liegt darin, dass es in Japan immer mehr ein Gruppenwesen hat. Das merkt man hauptsächlich weniger die Ausländer, sondern mehr Japaner selber. Man muss ja einen gewissen Verhaltenskodex an den Tag legen, ne? Und in China ist es halt etwas individueller im
Verstehe.
Vergleich.
Und wenn du so sagst, das heißt, die Eindrücke damals von Europa nach Japan waren stärker oder was waren für dich die wichtigsten Umgewöhnungen, als du in Japan für Forschung gelebt hast?
Also der Sprung von Deutschland nach Japan war na klar größer als von Japan nach China, insofern weil es Asien war. Andererseits, weil ich dann schon mehr Erfahrung hatte in einer anderen Kultur. Und wie gesagt, ich bin relativ offen für solche Veränderungen. Insofern war der Unterschied jetzt nur, okay, dass die Gruppendynamik in Japan. Aber die akzeptiert man, na klar, dann. Ne?
Mhm.
Und das andere ist, na klar, der Sprung jetzt, das sind mehr Äußerlichkeiten, aber wenn man sieht, wie groß die Städte in Japan sind, also die Ballungszentren wie Tokio, da verschwinden, na klar, die deutschen Städte.
Auch. Mhm. Ja, klar. Ja. Ja. Vielleicht auch deswegen, weil du ja auch beruflich als Grund hast, warum du von Europa nach Asien gehst und warum du von Japan nach China gehst, und deine Konzentration fokussierst du damals natürlich sehr stark auf die berufliche Dinge. Und insofern würde ich mich freuen, wenn du mal kurz vorstellen kannst, was hast du in China in den 20 Jahren gemacht, in der wesentlichen Station. Du hast natürlich viel, viel gemacht, aber vielleicht kannst du uns mal zwei, drei wichtige Stationen nennen, um zu skizzieren, welche Erfahrungen du in China in der Chemiebranche gesammelt hast.
Also in China waren es verschiedene Stationen, aber man kann sagen, das war einerseits Arbeit für einen deutschen Konzern, danach für einen deutschen Mittelstand und späterhin habe ich für chinesische Familienunternehmen gearbeitet. Die Erfahrung ist von Produktionsaufbau bis späterhin zu Geschäftsentwicklungen. Und eine der letzten Stationen war jetzt mit chinesischen Firmen für deren internationalen Entwicklung, zum Beispiel als Beispiel für M&A-Aktivitäten.
Das ist ja sehr vielfältig und auch von der Unternehmenskultur sehr heterogene Arbeitgeber gewesen. Und wenn man miteinander vergleicht. Und aber letztendlich stehen ja deine Arbeit im Vordergrund oder Projekte oder Zielerreichungen. Was waren für dich die größten Erfolge in der Zeit?
Das ist einerseits, dass man die Chance gehabt hatte, komplett neue Produktion aufzubauen, neue Werke. Ja. Und das ist positiv verlaufen, insofern, dass na klar auch die lokalen Kollegen an solchen neuen Projekten sehr begeistert waren und unterstützt haben. Ne? Man arbeitet klar mit allen sehr eng zusammen. Die Chemie muss ja stimmen. Ne? Man muss ja sehen, es gibt dann sehr, sehr viel Druck, alles zeitgerecht hinzubekommen, in der richtigen Qualität, muss so alle verschiedenen Sachen abstimmen. Aber wenn man so eine positive Stimmung entwickeln konnte, hat das Team auch die Chance, danach die Sachen richtig hinzustellen und zum Erfolg zu bringen.
20 Jahre ist ja natürlich eine lange Zeit für die Chemieindustrie. Gibt es ja natürlich viele Sektoren in Chemieindustrie, aber insgesamt war das immer irgendein so ein Aufschwung, grundsätzlich ein Aufschwung, oder gibt es da auch Auf und Abs in den letzten 20 Jahren, von 2003 bis jetzt fast 20 Jahre? Was hast du so beobachtet?
Also China ist ja klar immer sehr stark gewachsen. Also insofern kann man vom Aufschwung sprechen. Es gibt aber externe Effekte, wie jetzt 2008, Finanzkrise. Das kommt mehr von außerhalb, die dann halt dazu geführt haben, dass einige Sachen nicht mehr so laufen konnten, wie man sich das vorgestellt hatte, dass in gewisser Zeit Projekte eingefroren sind oder dass auch Kunden etwas vorsichtiger sind, ne?
Ja, ja.
Insgesamt ist klar so, dass am Anfang die Wachstumszahlen vor 20 Jahren in China noch weitaus höher waren. Zwar war der Gesamtmarkt auf einem niedrigen Niveau, aber die Wachstumszahlen sind viel höher gewesen als heute. Ne? Also China wird dann halt auch sehen, oder Chinesen werden dann mehr sehen, dass der Mitbewerb stärker wird und dass man halt auch die Prozesse verbessern muss. Nicht mehr darauf verlassen kann, dass der Wachstum von alleine kommt. Ne?
Ja, du hast gesagt, die Chemie muss stimmen, das Team, wenn das Team mitzieht, dann Aufbauarbeit kann auch erledigt werden, Ziele kann erreicht werden. Und aber wenn man so denkt, wenn man stetig aufbaut, ich sag mal Anfang 2003 bis 2007, 2008, und wenn man die ganze Zeit Kapazität aufbaut, aber irgendwann 2008 hast du ja gesagt, wenn die Krise kommt, dann gibt es sicherlich so von außen so einen Ruckel. Ist da auch Probleme bei euch gewesen oder wie hast du damals diese Probleme lösen können?
Für mich 2008 war ein ganz besonderes Jahr. Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Das hing weniger zusammen mit der Finanzkrise. Die Finanzkrise war höchstens ein Problem für mich, für neue Sachen aufzubauen. Weil halt der deutsche Konzern sich weltweit schon vorher ganz anders aufgestellt hatte und Teile verkauft hatte und so weiter. Ne? Aber das hat mit der Finanzkrise als solches jetzt weniger zu tun gehabt. Aber halt Auswirkung auf die Arbeit hier in China, na klar, ne?
Okay, also da hast du einen Wechsel und was nach der Wechsel kommt, du arbeitest ja wieder für eine andere deutsche KMU-Firma in der Chemiebranche, hast du da die Aufbauarbeit wieder geleitet und wie hast du die Unterschiede gemerkt, einerseits für einen Konzern zu arbeiten, einerseits für eine Mittelstandsfirma, was sind die besonderen Herausforderungen für so eine Mittelstandsfirma in China?
Einmal ist ein kleiner großer Unterschied, dass du mehr Ressourcen zur Verfügung hast, wenn eine größere Organisation arbeitest. Für eine kleine Firma geht vielleicht nicht alles so, wie du es unbedingt vielleicht haben wolltest. Andererseits bist du auch mehr flexibler und bist auch, und was auch sehr interessant ist, mehr gefordert. Ne? Du musst halt also viele Sachen selber Einblicke haben und kannst dich nicht darauf verlassen, dass alles von außerhalb auf dich zugeflogen kommt. Ne? Und na klar, für KMU hier in China muss man noch sehen, wie wird die vom Headquarter aus geführt. Ne? Also welche Philosophie hat man? Freiheiten, keine Freiheiten? Hat man Unterstützung? Also man kann einerseits keine Freiheiten geben, und gleichzeitig gibt es auch nicht unbedingt die Unterstützung, die vielleicht notwendig wäre. Mhm. Ja, man konzentriert sich klar mehr als auf das ein Geschäft, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, weil es halt einfach nur größer ist und weil man klar auch dort dann sein täglich von deren Kunden Anrufe bekommt.
Das heißt, du sagst das eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, dass das Ressourcenproblem oder die Ressourcenherausforderung. Du sagtest, größere Konzerne, wenn sie eine Niederlassung in China aufbauen, dann ist die Niederlassung an sich schon so stark genug oder hat schon so viel Ressourcen, dass viele Dinge allein stemmen kann oder können. Das andere ist, wenn bei KMU mit wenig Investition, dann ist sehr stark vom Headquarter abhängig, dann braucht man natürlich auch die enge Abstimmung sowie die Unterstützung von der Headquarter. Das ist das, was du zuerst sagst. Das andere ist, dass so ein bisschen Umkehrung, wenn man so klein ist, hat man noch weniger Unterstützung und noch weniger Aufmerksamkeit. Und ist man gar nicht auf Radarfläche. Das ist das kann ich verstehen. Aber aus deiner Erfahrung aus der Stationen, das drückt sich insbesondere in welche Funktion aus? Ist es der Vertrieb oder ist es die Produktion oder ist es in welche andere Funktion ist es besonders entscheidend, dass man mit Headquarter, mit der Zentrale eine Einigung bekommt, um lokale Funktionen ausüben zu können?
Das hängt von der allgemeinen Philosophie ab. Ne? Also wenn man sagt, man baut eine Produktion auf, dann hat man wahrscheinlich auch die Ingenieure bei der Hand, beziehungsweise holt sich die. Ne? Die wissen dann das und die können es dann praktisch auch selber machen. Meine Informationen werden schon kommen dafür. Anders ist es teilweise mit dem Verkauf. Da muss man sehen, ja, will man jetzt einen komplett Neukunden haben oder kriegt man die Kunden alle über Headquarter? Und da muss man dann aufpassen, dass die lokalen Verkäufer nicht darauf ausruhen. Man muss dann auch gleichzeitig auch sagen, okay, ich möchte das Geschäft haben mit rein chinesischen Kunden und dann muss ich auch auf die chinesischen Kunden auch wiederum darauf eingehen. Ne? Und die können ja eine klar andere Anforderungen haben als meinen deutschen Kunden, den ich schon kenne. Hilft es dann klar wieder, wenn man zum Beispiel eine lokale Produktion hat, ne? Beziehungsweise ein eigenes technisches Team hat, was erlaubt, auch Produkte zu entwickeln.
Also ich ein bisschen kann ich natürlich auch nachvollziehen. Du hast ja gesagt, dass die Verkäufer nicht zu bequem werden. Ein bisschen kann ich natürlich nachvollziehen. Auf einer Seite hat man die westlichen Kunden, die man nicht entwickeln muss. Die gibt es ja schon. Man muss tatsächlich nur verkaufen, dass man bestimmte konkrete Bestellungen auch reinholt. Das ist halt die konkrete Verkaufsarbeit. Auf andere Seite ist da wirklich eine Business Development Funktion. Auch wenn man in derselben Industrie arbeitet, muss man ja den Markt noch entwickeln bei einer bestimmten Regierung in China oder sogar ein neues Kundensegment muss man komplett neu einsteigen oder wenn es nur um bestimmte Anpassungen geht, was die Anwendung Produkte angeht. Liegt vielleicht das auch ein bisschen daran, dass bei KMU diese BD-Funktion nicht wirklich investiert wird oder nicht mit Funktion, mit Kapazität geplant hat, denkt man da, ich verkaufe an die, ich sag mal, die neuen, vermutlich auch chinesische Kunden, genauso wie an die westliche Kunden, dann hat man besondere Schwierigkeit natürlich auch zu erwarten. Ne?
Ja, genau, du triffst es. Ich meine, ich verstehe na klar auch die Headquarter. Ich meine, jeder hat seine eigene Erfahrung. Ne? Ich kenne meinen Kunden dort in Deutschland oder in Europa und ich weiß dann, und ich transferiere das Wissen. Ne? Ohne klar so vor Ort in China zu sein und dann zu sehen, wie es da abläuft. Ne? Also man, das heißt also, als chinesischer Mitarbeiter habe ich klar auch eine gewisse Hohlschuld. Ne? Ich muss auch den Headquarter sagen, das und das benötige ich. Dann muss man Headquarter auch drauf eingehen und nicht sagen, oh nee, das ist genauso wie bei meinem zum Beispiel deutschen Kunden. Und deswegen am Ende hat man sollte man wahrscheinlich schon seine eigenen Leute hier vor Ort, die Erfahrung haben und denen auch die Freiheit gibt, das ein Geschäft aufzubauen. Immerhin ist der Markt, na klar, in China größer als jetzt zum Beispiel in Europa. Ne? Mhm. Das heißt, man braucht ein eigenes Team, auch unabhängig davon, genau. Hm?
Ja, also man hofft natürlich, dass man mit dem Team beides machen kann, aber in vielen Situationen auch bei meinen Kunden empfehle ich wirklich klarer herauszuarbeiten, was möchte ich eigentlich? Ne? Möchte ich die jetzigen Kunden mit dem chinesischen Produktionsstandort oder Lieferstandort bedienen oder möchte ich tatsächlich auch in den neuen Marktsegmente gehen oder in den neuen Markt gehen? Da muss ich womöglich auch vielleicht eine komplette Firma aufbauen und nur und deswegen, jetzt in die Extreme gesagt, ne? Und zumindest mal auch die Kapazität dafür planen, dass Marktentwicklung notwendig ist und auch dafür auch die Gelder oder die Aufmerksamkeit, die Ressourcen bereitgestellt werden. Also das kann ich total nachvollziehen. Und das ist beim Mittelständler tatsächlich ein Kampf um den Ressourcen, ne? Das ist es klar. Aber heißt es ja, dass die Management-Personen in so einer KMU-Organisation in besondere Herausforderungen sind, also besonders herausgefordert sind. Und was war für dich sozusagen die größte Herausforderung persönlich? Du warst ja selber in der Geschäftsführung tätig. Aber was war für dich besonders schwierig und besonders herausfordernd gewesen?
Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt besondere Herausforderung, aber wenn man in internationale Geschäfte tätig ist, internationale Kollegen hat, man muss dann mit denen die ganze Zeit sprechen und wieder erklären, denn man ist weit weg voneinander, na klar. Und man hat dann, jeder hat dann auch seine eigene Region zu bearbeiten. Also man braucht eine sehr enge Zusammenarbeit oder Kommunikation. Damit verstanden wird, was möglich ist. Ne? Damit auch dann, dass man sieht, okay, so, wie verteile ich die Ressourcen, die ich wirklich in der Hand habe. Ne?
Ja, ja, ja.
Und das andere ist na klar, dass man vor Ort einen guten Mix hat. Internationale Manager, die dann halt mit lokalen Leuten zusammenarbeiten. Und ich würde auch vielleicht sogar so weit gehen, dass man vielleicht auch zum Beispiel chinesische Mitarbeiter nach Deutschland entsendet und auch dort mal schult oder vielleicht auch dort gewisse Zeit arbeiten lässt, ne? So dass man besser so auf beiden Seiten versteht, okay, wie sind die Kulturen, wie arbeiten die, ne? Und wenn dann später dann wechselt, einer geht vielleicht wieder nach Deutschland oder der chinesische Mitarbeiter kommt wieder zurück nach China, dass er dann weiß, okay, jetzt ich kenne meine Kollegen in Deutschland, ich weiß, wie die denken und wie ich dann Sachen zu vermitteln habe, wenn irgendwann mal was ist, in China ist und ich brauche, muss man Sachen durchkriegen, ne?
Ja, du sagst ja, die Harmonisierung der Kultur der Verständnisse, das ist richtig. Es gibt sicherlich einen chemischen Begriff dafür, aber ich kenne das nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch genauso wichtig, oder? Da, man muss auch die Headquarter-Leute so weit ausbilden, dass sie den chinesischen Markt verstehen. Auch wenn das tatsächlich schwieriger ist, weil wenn der chinesische Markt oder wenn das chinesische Geschäft noch nicht so groß ist, ist natürlich besondere Schwierigkeit da, um die Headquarter-Kollegen zu prüfen, wie China funktioniert, ne?
Ja, genau. Ich meine, man braucht eine gewisse Aufgeschlossenheit. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, ne? Dann kann man beginnen mit gewissen Schulungen, guten Austausch, auch teilweise längere Besuche. Also wenn man nur einmal für ein, zwei Tage einfliegt, dann bekommt man eigentlich nichts mit. Ich meine, das sieht alles schön aus. Wenn man das so findet, aber man merkt dann halt dann nicht, ne? Deswegen ist es das Beste, wenn man halt Leute hat, die für längere Zeit vor Ort waren und dann vielleicht wieder Funktionen in Deutschland im Headquarter übernehmen, ne? Und dass man das regelmäßig macht, so ein Austausch.
Ja. Hast du da gute Tipps, um solche Austausch, außer jetzt chinesische Kollegen nach Deutschland zu entsenden? Ich sag mal, um chinesische Begriff zu nutzen, so Katalysator. Hast du da auch irgendwie Idee, was könnte so ein Katalysator sein, um diese Kulturharmonisierung, Verständnisharmonisierung zu schaffen?
Ja, also ich würde erstmal so beginnen, dass ich halt mir Leute hole, Mentoren hole, die schon Erfahrung haben und mir helfen können, ne? Bevor ich irgendwie einsteige, wenn ich nach China bin. Also ich habe chinesische Consultants, deutsche Consultants mit entsprechender Erfahrung und mit denen kann ich mich erstmal unterhalten und die können mir dann erstmal sagen, wo es lang geht. Die können mir die eigene Fragen stellen und auch wiederum beantworten. Ne? Die können mich piesacken, ja, und wirklich sagen, Tacheles reden, was los ist. Ne? Und so kann man dann mit der Zeit auch in die richtige Richtung führen und das richtige Verständnis dafür bringen und auch darstellen, welche Ressourcen man benötigt. Ja. Auch Zeitfenster und alles sowas. Das kann man dann gut abklären.
Wir bleiben in dem interkulturellen Umfeld, weil du ja, Ralf, irgendwann mit einem neuen Kapitel angefangen hast, und nämlich du hast angefangen, für chinesische Familienunternehmen zu arbeiten,
ja,
seit 2015. Was waren da so die entstanden? Die Chance ist so, wie ist da die sozusagen Begegnung möglich? Hast du da dich normal beworben? War das Headhunter oder wie kam das, dass du für die Firma Frank Kuhl gearbeitet hast?
Mit Frankfurt kam es so, dass ich den Eigentümer schon sehr lange kannte. Man ist ja aufgeschlossen. Also man, ja. Ich glaube, ich hatte den Eigentümer schon zur Zeit, als ich noch bei Cognis war, zum ersten Mal getroffen, obwohl er in einem ganz anderen Bereich unterwegs war. Aber Chinesen machen ja auch gerne, die schauen sich an, was es sonst noch alles so im Markt gibt. Und den hat man auf irgendeiner Ausstellung getroffen und unterhalten und dann Kontakt halten, wie man das also macht. Man baut sein Networking auf, sein Guanxi auf, ne? Ohne zu wissen, dass man vielleicht irgendwann mal wieder aufeinander trifft. Kann sein, dass es jahrelang nichts war, ne? Also nichts Großes. Und dann zufällig nochmal getroffen. Und als ich dann späterhin in einem ähnlichen Bereich unterwegs war, wurde man auf mich auch wieder mehr aufmerksam, ne?
Ja, ich muss auch sagen, als wir uns getroffen haben, das war auch 2015 oder so, mir ist auch in Erinnerung geblieben, weil damals noch nicht so viele deutsche Manager, die für chinesische Unternehmen gearbeitet haben. Das ist auch mir positiv in Erinnerung geblieben. Aber sicherlich ist auch ungewohnt für alle Seiten. Gab es für dich Umgewöhnung oder welche Lessons learned hast du daraus gezogen?
Also die Zeit mit Frankfurt war ganz positiv. Also insofern, ich meine, als Ausländer für 4 Jahre für eine chinesische Firma zu arbeiten, ist schon relativ ungewöhnlich, ne? Aber der Eigentümer ist eigentlich auch aufgeschlossen. Am Anfang hat er auch kaum Englisch gesprochen und hat sich auch bemüht. Ne? Genauso wie ich schon seit aus einer Klammer, wenn ich Chinesisch für immer weiter verbessere. Aber da war es zum ersten Mal für mich die Erfahrung, wie funktionieren chinesische Familienunternehmen. Und das ist so, dass man, wenn man reinschaut, wer wirklich irgendwie tätig ist, dann merkt man, oh, also nicht negativ, das hat ja Vorteile, aber du hast viele Positionen sind eigentlich besetzt von Familienmitgliedern im weitesten Sinne und teilweise auch Old Buddies. So, das hat man klar, das ist den Vorteil, dass die einfacher miteinander Sachen erledigen können, kommunizieren können. Andererseits ist der Eigentum auch eingeschränkt. Er kann nicht unbedingt mal gewisse Sachen so ganz schnell ändern, weil er Rücksicht zu nehmen hat auf seine eigene Familie. Aber wenn er das weiß, dann kann er solche Probleme umgehen.
Das kann sozusagen ein Bottleneck sein, wenn man zu sehr auf die Beziehung verlässt, auch darauf Rücksicht nimmt, als Familienunternehmer. Aber wenn man das schafft, das geht natürlich. Wie bewertest du die Professionalität und Kompetenz von so chinesischen Familienunternehmen, die alle ja nicht so lange im Markt sind wie die deutschen oder internationale Konkurrenten? Ich sage mal, ist vielleicht maximal 20 Jahre, die meisten Familienunternehmen sind in China tätig, ne? Und wie bewertest du die Prozessfähigkeit und Professionalität der Geschäfte?
Nun, es gibt na klar fähige oder weniger fähige Manager in China, genauso wie sonst so in der Welt.
Klar,
Ne?
klar.
Chinesische Firmen hatten am Anfang könnte man sagen, das große Glück, dass der Markt wächst von alleine. Am Anfang sind sie gar nicht auf wirkliche Mitbewerber gestoßen. Da wurde dann auch praktisch das Geld gemacht. So konnte auch investieren, es wurde größer. Viele haben begonnen mit einfachem Handel und haben später die eigene Produktion aufgebaut.
Ist in dem Sektor auch vom chinesischen Gesetz geschützt, dass man da, wenn ausländische Firmen nach China kommt, muss man in die Joint Venture eingehen, wie in andere Branchen auch? Oder ist es da einfach, der Markt ist zu groß, deswegen hat man wenig fähige Konkurrenten begegnet?
Ja, also man muss jetzt kein Joint Venture mehr eingehen, die Zeiten sind vorbei. Ich meine, es gibt na klar gewisse Märkte oder Industrien, wo es noch Regelungen gibt, aber weitestens kann man alles jetzt als ein deutsche KMU, wenn wir hier zum ersten Mal kommen, praktisch alles alleine machen, ne?
Und das heißt, jetzt müssen Sie doch langsam auch die Konkurrenz spüren von der internationalen. Dieser Markt ist groß genug, Phase ist durch. Man braucht jetzt auch die hohe Professionalität und Prozesseffizienz, um auch im chinesischen Markt erfolgreich zu sein. Oder meinst du, das ist jetzt noch nicht so hart umkämpft, der Markt? Die Familienunternehmen, was du beschrieben hast, haben noch alle gute Chancen, weiterhin so bequem an vor sich hin zu wachsen.
Das ist sehr, sehr, sehr zweischneidig, ne? Der Markt wächst noch, ne? Auch in gewisse höhere Prozentzahlen noch, aber man merkt, die bekommen da klar sehr, die haben ja schon auch ihre eigene Konkurrenz, also nicht nur internationale Konkurrenz, haben ja auch eigene Konkurrenz vor Ort. So dass einige Firmen jetzt auf einmal merken, oh, meine Margen sind nicht mehr so, wie ich es haben will. Die müssen dann gleich beginnen, also ihre Prozesse verbessern, Qualitätswesen. Einige Sachen merken sie schon, wenn sie internationale Kunden haben, die wollen vielleicht höhere Qualität haben. Oder chinesische Kunden, die weiter ihre Produkte herstellen und dann weiterverkaufen, die gehen auch zurück zu den Lieferanten. Ich brauche bessere Produkte von euch. Also das geht ins Kleine rein. Das andere Problem, was man halt als eine junge Firma hat, die größer wird und komplexer wird, dass man da dann halt auch die ganzen Prozesse einführt. Ne? Wenn ich als Eigentümer, als Gründer anfange, entscheide ich alles selber. Für eine gewisse Zeit geht das auch. Aber irgendwann hat man ein Problem. Ne? Solange ich stark wachse, wird das alles übertüncht. Aber wie dem wird zu groß oder mein Margen nicht mehr so, wie ich es haben will, dann fehlt was. Und da muss man sehen, ist der Eigentümer willig zurückzutreten oder sich zurückzunehmen und Professional Management zuzulassen. Und auch Professional Management nicht nur von der eigenen Familie, sondern auch von außerhalb. Und da gibt es einige chinesische Firmen, die in der Tat damit ein sehr großes Problem haben. Deswegen müssen auch jetzt internationale Firmen oder auch kleinere KMUs sich nicht davor scheuen, nach China zu kommen, weil die haben eigene Prozesse schon da, die sind gut aufgestellt, die wissen, wie die Prozesse zu machen sind.
Ich finde es toll, weil nach Franco hast du ja noch eine weitere Station für einen riesen Konzern, was ja, als Präsident gearbeitet, auch ein chinesisches Familienunternehmen. Du bist ja natürlich bestens qualifiziert für als China-Experte zu arbeiten für deutsche Unternehmen in der Chemiebranche, wenn sie nach China kommen oder ihr Business in China expandieren wollen. Eine generelle Frage. Was glaubst du, was für deutsche KMU-Firma China für ein Markt? Ist es eher ein Lieferantenmarkt oder ist es eher ein Produktionsmarkt oder ist es tatsächlich ein Vertriebsmarkt für neue Kunden, für neue Segment und dann auch mit der chinesischen Konkurrent sozusagen zu behaupten und ihre Markt zu ergattern sozusagen. Was ist da aus deiner Sicht China für deutsche KMU in der Chemiebranche für einen Markt?
Nun, der chinesische Markt ist schon so groß geworden, dass er schon eigenständig ist, insofern, dass man halt dann halt nicht nur China als Rohstofflieferant sieht, sondern auch selber hier eine eigene Produktion hat und auch Produkte für den chinesischen Markt entwickelt. Chinesische Firmen haben andere Anforderungen. Wenn man einen internationalen Kunden hat, den man schon kennt, okay, für den würde man wahrscheinlich dann doch besser die Qualität liefern, die er auch international sonst wo bezieht.
Verstehe, das sagst du also nicht unbedingt Lieferantenmarkt, sondern eher ein Markt, wo man die bestehende Kunde liefern kann. Dafür braucht man vielleicht eine lokale Produktion. Aber als ein Vertriebsmarkt, da wollte ich nochmal reinbohren sozusagen. Mhm. Es klingt so, das ist nicht so ganz einfach. Wir haben ja schon mal vordiskutiert für KMU, weil man vielleicht nicht einsieht, das ist BD-Aufgabe, sehr herausfordernd, ist das nicht so investiert. Lohnt sich das dann für deutsche KMU in wirklich die China Business zu investieren? Hast du da gute Erfahrungen und Beispiele?
Ja, man kann schon gut hier investieren. Na klar, also wenn ich die richtigen Leute vor Ort habe, meine eigenen Verkäufer auch entwickle und sehe, dass die Strukturen richtig sind und nicht das alles nur vielleicht von einem chinesischen Manager geführt wird, der nur seine eigene Buddies reinbringt, sondern wirklich erfahrene Leute, dann kann ich na klar auch mein Geschäft schnell voranbringen. Ne?
Ich habe nicht erwartet, dass ich mit einem Chemie-Experten so viel über interkulturelle Themen sprechen werde, aber ich glaube, du hast recht, letztendlich entscheidet sich vieles daraus, mit welchen Menschen man die Herausforderungen stemmt und mit welchen Art von Kommunikation man die Menschen behandelt, sowohl in den Kunden-Lieferanten-Beziehungen, aber auch in der eigenen Organisation. Insofern Stichwort, die Chemie muss stimmen, passt sehr gut. Vielen Dank, Ralf. Ich habe noch ein paar persönliche Frage an dich, bitte um kurze Antwort. Und zwar, ich weiß, du bist sehr viel chinesische Städte gewesen. Zhangjiagang, Wuhan, Kunshan, Shanghai und auch andere Städte. Tianjin, jetzt bist du ja. Und welche ist deine Lieblingsstadt?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin sehr, sehr offen. Ne? Zurzeit bin ich in Tianjin, auch privat von der Familie her. Und es ist eigentlich eine sehr hübsche Stadt.
Vermutlich Tianjin, sehr politisch korrekt. Du bist sicherlich auch geschäftlich viel unterwegs auch, oder im Urlaub in China unterwegs, wenn du im Hotel bist. Welche Küche nimmst du als Frühstück? Internationale Küche oder chinesische Küche?
Beides. Also beides. Ich mag es, sehr verschiedene Küchen. Und das hilft auch. Denn wenn man in einem fremden, jetzt bin ich jetzt nicht mehr fremd, aber so gesagt, wenn man im fremden Land ist, sollte man auch die Sachen dort probieren und auch annehmen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich mag jetzt nur meine eigene internationale oder sag mal, so meine eigene deutsche Küche nur, dann hat man vielleicht gewisse Probleme, kann ich direkt so sagen, aber Probleme, glücklich zu werden. Ne?
Alles gut. Also bei vielen stelle ich nur fest, Mittagessen, Abendessen kein Problem, chinesische Küche, aber Frühstück muss international sein, muss Brot dabei sein.
Wenn du spannend, deutsches Problem. Ja, na klar, deutsches Problem hat man ein kleines Problem hier. Man kann versuchen, ein kleines Bild selber zu machen, aber man kommt hier sehr schwer ran an das richtige Mehl, ne, um das deutsche Brot hinzubekommen. Ne?
Das stimmt, ja. Und jetzt tatsächlich zu chinesischem Essen. Was ist dein Lieblingsgericht?
Oh, ganz bodenständig. Meine Frau macht gute Gause, chinesische Maultaschen. Schmecken sehr gut. Aber selbst gemacht.
Du Glückliche. Du nutzt ja, wir haben uns die ganze Zeit über WeChat kommuniziert. In deinem WeChat-Konto gibt es mehr chinesische Kontakte oder mehr internationale?
Mehr chinesische Kontakte. Also ich habe es nicht genau nachgezählt, aber ich habe wahrscheinlich direkte Kontakte 1000 drin. Über die ganze Zeit, na klar. Da sind wahrscheinlich ein paar dann die Dormen drin, wenn die Leute ändern ja auch ihr WeChat-Account.
Ja, klar.
Inzwischen gibt es ja auch Gruppen und die können ja bis zu 500 kommen. Und wenn ich die alle mitzähle, das sind nur indirekte Kontakte, komme ich wahrscheinlich auf 10.000.
Ja, Wahnsinn. Du bist ja richtige Kommunikationsmaschine. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch geht's gut in Tianjin. Und leider ist zwischen Deutschland und China Reise nach wie vor auch für 2022 nicht so einfach. Ich versuche ja zweimal im Jahr in China zu sein. Sobald ich da vor Ort bin, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid.
Oh, ich freue mich. Komm hier nach Tianjin und wir können dann auch wieder gut miteinander sprechen. Ne?
So machen wir das. Und ich freue mich auf Gobli Baozi.
Oh, gut. Wirst du bekommen.
Alles klar. Also, ne? An dir einen schönen Abend. Bis dann.
Ja, danke dir. Und noch einen schönen Tag. Ne?
Danke. Ciao.
Ciao.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.